Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das würde ich gerne mal mit euch zusammen angucken. Ja. Ich habe mal folgende Aufgabe. Normalerweise mache ich das gar nicht so. Ich bin nicht so der Interaktive, aber meine Frau ist jetzt Lehrerin und die macht immer so Methoden. Und da habe ich gedacht, das muss ich auch mal machen. Ne? Ich möchte gerne, dass ihr mal eine Minute euch dieses Bild anguckt und euch dazu eine Geschichte überlegt. Was es wohl für eine Bewandtnis mit diesem Schlüssel auf sich haben könnte. Also ich habe euch mal so ein paar Hilfsfragen aufgeschrieben. Ja, also zum Beispiel, wie kommt der Schlüssel dahin? Oder zu welchem Schloss passt er? Oder was passiert, wenn man ihn findet? Wie lange liegt er dort schon? So eine Minute kurz mal nachdenken, bitte. Geschichte ausdenken. Okay, dreh dich zu einem Nachbarn deiner Wahl und erzähl ihm deine Geschichte. Ich gebe euch 3 Minuten Zeit. Viel Spaß. Noch 1 Minute. So, hier wird schon gelacht. Meine Geschichte geht so. Ich stelle mir vor, ich gehe am Strand von Teneriffa entlang und da glitzert was vor mir in der Sonne. Nanu, was ist denn das? Ich heb das auf, ein Schlüssel. Wie ich den Schlüssel aufhebe so und vor mich so mein Blick hebe, blicke ich direkt auf eine so ein kleines Schlösschen, so eine Villa. Und dann denke ich so natürlich, die steht ja leer. Da wohnt ja keiner drinne. Mensch, schon länger offensichtlich. Vielleicht passt ja der Schlüssel, ne? Also so. Und dann gehe ich da hin. Tatsächlich, der Schlüssel passt, ne? Ja, denke ich, was soll ich jetzt machen? Gehe ich mal zur Stadtverwaltung. Also, ich gehe da so hin. Ich sag hier, den Schlüssel habe ich gefunden. Der passt auch super ins Schloss. Dann sagt der Beamte, ja, die Villa will keiner haben. Wollen Sie eine Villa auf Teneriffa mit Meerblick haben? Kostenlos? Dann sage ich, nö, warum? Quatsch. Hätte ich natürlich ja gesagt, ne? Ja, der Schlüssel liegt da schon die ganze Zeit rum. Niemand hat's gesehen, aber ich bin derjenige, der ihn findet. Es gibt ja so Dinge, die liegen manchmal einfach rum oder die sind irgendwo und die sind halt da, aber niemand weiß wo. Und vielleicht sind sie auch nicht da. Also mir ging das letztes Mal so mit meinem Fahrzeugschein. Also unser Fahrzeugschein. Das war auf mich angemeldet, das Auto, aber es gehört natürlich mir und meiner Frau. Und der Wagen sollte in die Werkstatt, war nichts Schlimmes, nur Routine. Aber wenn du deinen Wagen in der Werkstatt abgibst, Kfz, dann wollen sie ja immer den Fahrzeugschein sehen. Wusste ich auch. Habe ich dann gesucht. Fahrzeugschein, wo ist er? Ist er jetzt hier im Körbchen auf dem, hier Dings Telefonregal? Nee, ist er nicht. Da soll er doch eigentlich sein. So, hast du den Fahrzeugschein gesehen? Nee. Alle Taschen durchsuchen, 3 Jacken, ne? Alle Taschen durchsuchen, ist nicht da. Weitersuchen, Rucksack, Bürotasche. Und dann jetzt die Konferenz, ne, mit meiner Frau. Also, wer hatte denn den Wagen zuletzt? Warte mal, also du bist nach Dings gefahren, dann bin ich nach Dings gefahren. Dann hattest du doch den Wagen wieder nach Dings und ja, wo ist er denn? Ja. Ich zur Kfz-Werkstatt, ja, hallo. Also, bisschen schwierig, ich habe jetzt auch keinen Kfz-Schein. Macht nichts, haben sie gesagt, ne? Kfz Ronsheimer bei Herkules hinten, ist super. Ganz kulant, sehr kulant. Wirklich gute Werkstatt. Ging auch so und war alles kein Problem. Aber irgendwann, Wochen später, klappe ich so die Beifahrersonnenblende runter, ne? Da ist er. Habe ich mal irgendwann hingesteckt. Soll man nicht machen. Mein Vater hat gesagt, sollst du nicht machen, weil wenn der Wagen geklaut wird, haben sie gleich den Schein mitgeklaut. Ist auch blöd, ne? Aber jedenfalls, die ganze Zeit war der Schein da, aber ich habe es nicht gewusst. Genauso, sagt Jesus, ist das auch mit dem Himmelreich. Also in manchen Übersetzungen heißt es Himmelreich, in anderen Übersetzungen heißt es Reich Gottes und wieder in anderen Übersetzungen heißt es Reich der Himmel. Das ist wohl die wörtliche Übersetzung, so steht zum Beispiel im Matthäus-Evangelium wortwörtlich das Reich der Himmel. Oder Roland übersetzt in das Buch den Begriff mit Gottes neue Wirklichkeit. Das ist alles dasselbe. Jesus sagt, genauso ist es mit dem Himmelreich auch. Es ist da, aber keiner weiß es. Ich lese euch das mal vor. Die letzten beiden Predigten gingen ja schon über dieses Thema. Gottes neue Wirklichkeit, Reich Gottes. Und jetzt bin ich dran mit einem Abschnitt aus Matthäus 13. Nur die Verse 44 bis 46. Also Jesus erzählt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Also die erste Frage, die sich mir als Leser dieser Geschichten stellt, die wurde wahrscheinlich die letzten beiden Donnerstage von Roland und von Katja auch kurz behandelt, aber trotzdem nochmal, was ist das denn, das Himmelreich? Was soll das denn sein, das Reich Gottes? Was heißt denn das Reich der Himmel? Also wenn wir Himmelreich hören, normalerweise, dann in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen haben wir dann sofort im Kopf, das ist doch der Ort, wo man hinkommt, wenn man stirbt, haben mir gerade meine 2 kleinen Söhne erklärt, dass das so ist. Oder man denkt vielleicht an den Ort oder an das, was dann mal kommt, wenn die alte Erde endlich aufhört, sich zu drehen. Also jedenfalls bei dem Wort Himmelreich, da denken wir meistens an etwas, was noch kommt, aber was noch nicht da ist. Und das ist falsch. Jedenfalls hat Jesus diesen Begriff so nicht gedacht und gemeint. Sondern eine der Kernaussagen von den Predigten von Jesus war, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das heißt, der Himmel ist da. Das war die Aussage von Jesus. Der Himmel ist da. Gottes Wirklichkeit hat sich mit eurer Wirklichkeit wieder vereint. Und zwar ganz konkret in einer Person, nämlich in Jesus. Das war die Botschaft von Jesus, das war sein Selbstverständnis. Gottes neue Wirklichkeit bricht jetzt an, und zwar in mir. So, die göttliche Dimension und die irdische Dimension gehen eine Einheit ein, die vereinen sich in Jesus. Gott ist da. Und das bedeutet, wenn wir über das Himmelreich reden, dann reden wir über etwas, was schon seit langer Zeit unter uns ist. Es hat präzise mit Jesus begonnen und seitdem ist es da. Auch wenn das nur ganz wenige wissen. Und das ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass es wenige wissen, denn Wenn wir mal überlegen, das Reich Gottes, das ist da, wo Gott das Sagen hat, ja, wo Gottes Wille geschieht, wo die Dinge nach seinen Vorstellungen laufen, wo Gutes wirklich gut ist und wo Rechtsprechung auch wirklich den Namen verdient und wo nicht Gier der Maßstab ist, sondern wo die Barmherzigkeit der Maßstab ist und wo die Liebe herrscht und nicht die Eifersucht oder die Rachsucht. Und das ist da, wo ich weiß, was ich wert bin und warum es mich gibt. Und wenn das wirklich unter uns sein sollte, dann stellt sich eine berechtigte Frage, nämlich, ja, wo ist es denn? Da, wo ich hinsehe, sehe ich Chaos. Das Chaos hat zurzeit einen Namen, Haiti. Haiti zeigt uns, wie grausam und wie brutal und wie ungerecht und wie sinnlos das Leben auf diesem Planeten sein kann. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass wenn ich den Namen Haiti höre oder lese, habe ich sofort Fernsehbilder im Kopf. Ich sehe Gesichter, ich sehe Gebäude. Und wenn es wirklich stimmt, dass mit Jesus die neue Wirklichkeit unter uns angebrochen hat, ja, da fragt man sich doch, wie finde ich das denn dann? Und wo finde ich das? Und wie wird das eigentlich Teil meines Lebens? Weil darum geht's doch. Jesus ist ein ganz hervorragender Dichter. Also Jesus war auch in vielen, vielen anderen Dingen wirklich hervorragend, aber er war auch einfach ein wirklich ganz großer Literat. Und diese zwei kleinen Bilder, die bringen wahnsinnig viel auf den Punkt. Dieser Schatz im Acker. Der Schatz verbirgt sich in einem Haufen Dreck. Also ich bin kein Landwirt, ne? Und ich weiß nicht jetzt, was so ein Acker für einen Wert haben kann, jetzt so emotional meinetwegen oder auch nur wirtschaftlich oder meinetwegen auch sentimental. Das weiß ich nicht, ich kann das nicht nachempfinden. Für mich ist es halt nur ein Stück Erde. Aber eins ist ja wohl klar, bisher scheinen alle achtlos an dieser Stelle vorbeigegangen zu sein. Niemand hat da was Wertvolles vermutet. Bis dieser Mann kam aus dieser Geschichte. Und der hat einfach mal genauer hingeschaut. Wahrscheinlich hat er den Schatz zufällig gefunden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er so die Äcker der Umgebung so abgegrast hat, ne? Auf der Suche nach einem Schatz. Okay, vielleicht hat er ja irgendwie mal sowas gehört, dass es da was gibt. Aber ich stelle mir vor, das war Zufall. Der kam da vorbei. Und im entscheidenden Moment hat der sich eben nicht vom Dreck und von der Belanglosigkeit dieses Ackers abschrecken lassen, sondern er hat genauer hingesehen. Und ein paar Momente später war er reich. Und jetzt spekuliere ich mal drauf los. Also alle Theologen müssen jetzt mal ein bisschen tapfer sein, die nächsten Minuten. Also nehmen wir mal an, Jesus meint genau das. Ja, unter der Oberfläche unserer oft so chaotischen und oft so sinnlosen und oft so grausamen Realität, da verbirgt sich ein Schatz, nämlich Gottes neue Wirklichkeit. Und der Weg, diese Wirklichkeit zu finden, der besteht eben gerade nicht darin, dass wir uns abwenden von unserer Wirklichkeit, so mit Ekel und mit Grausen und mit, da kann man ja gar nicht hingucken und das ist mir alles viel zu banal hier und zu schlimm, sondern wie wäre es, wenn der Weg zu der Wirklichkeit Gottes gerade darin besteht, dass wir uns unserer Wirklichkeit zuwenden, dass wir sie angucken, dass wir sie wahrnehmen und dass wir zupacken, dass wir an ihr rütteln, dass wir sie verändern. Und mitten im Dreck begegnen wir Gott. Zurzeit ist Steffi Mühlbauer auf Haiti und hilft mit Humedica. Und wir werden nachher noch ein bisschen was von ihr hören. Das ist jetzt fies, ich will über niemanden reden, der nicht da ist, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Sie fährt hin und sie hilft mit. Sie gräbt in den Trümmern und sie versucht zu retten, was zu retten ist. Das ist irgendwie, ich fand, das ist ein gutes Sinnbild für das, was ich glaube, was Jesus hier beschreibt. Der Wirklichkeit ins Gesicht sehen. Nicht abwenden, nicht abdriften in irgendwelche Holy, Holy, Holy Veranstaltungen oder endlos Gebet schleifen, wobei ich nichts gegen endlos Gebet gesagt habe. Aber dass wir nicht versuchen abzuhauen, dass wir nicht versuchen zu fliehen, sondern dass wir der Wirklichkeit des Gesichts sehen, weil da ist Gott zu finden. Wir machen oft den Fehler, dass wir da so eine Trennung machen zwischen der göttlichen Wirklichkeit und unserer sozusagen hiesigen Wirklichkeit. Ja, okay, sie sind ja auch nicht dasselbe. Man muss es ja trennen, das ist ja richtig. Aber letztlich sind diese beiden Sphären so miteinander vermengt und vermischt, dass es manchmal vielleicht gar nicht möglich ist, so ohne weiteres den Unterschied festzustellen. Und nicht zuletzt Jesus zeigt es. In Jesus vereint sich Mensch und Gott in einer Person. Es gehört zusammen. In einem anderen Bild, hier in dieser Bilderfolge, die Jesus da entwickelt über das Reich Gottes, da redet er von einem Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Das Reich Gottes unterwandert, also subversiv, die Wirklichkeit und verändert sie Schritt für Schritt. Der Mann nimmt den Acker in Kauf. Er kauft ihn. Aber er nimmt ihn auch in Kauf. Nur so kommt er an den Schatz ran. Er will den Acker gar nicht haben. Aber wenn er den Schatz haben will, muss er den Acker nehmen. Der Mann nimmt den Acker in Kauf, wenn er an den Schatz ran will. Und wenn wir an den Schatz ran wollen, dann müssen wir unter Umständen unser Chaos in Kauf nehmen. Weil wir manchmal gerade hier Gott begegnen. Weil Gottes Wirklichkeit gerade hier manchmal Teil unseres Lebens wird. Und wenn wir Teil dieser neuen Wirklichkeit werden, dann wird die Wirklichkeit Gottes auch Teil unseres Lebens. Christen werden auch krank. Christen werden auch ungerecht behandelt. Christen sind auch behindert. Christen sterben auch bei sinnlosen Unfällen. Wir sind mittendrin. Und da gehören wir auch hin, weil Gott auch mittendrin ist. Der hat sich auf die Suche nach uns gemacht, der ist in Jesus mitten reingekommen. Und jetzt ist er da, zum Greifen nah. Und wir sind auch da. Wenn du die Wirklichkeit Gottes entdecken willst, dann wende dich dieser Wirklichkeit zu. Dann wende dich auch der Wirklichkeit zu, die dich umgibt. Flüchte nicht, flieh nicht. Und versuch nicht, Ordnung im Chaos zu entdecken, weil manchmal gibt es da keine Ordnung. Manchmal gibt es keine Erklärung. Manchmal gibt es keine Kausalitäten. Manchmal gibt es keine Ursachen und auch keinen Sinn. Glaube ich jetzt persönlich. Viel besser ist es, wenn wir versuchen, durchzustoßen zu der Wirklichkeit Gottes und zu suchen, wo ist Gott in dieser Situation? Und wenn wir versuchen, ihn mitten im Chaos zu entdecken, dann werden wir ihn finden. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Es gibt Schatzgräber und es gibt Perlensucher. Die Schatzgräber, die stolpern fast zufällig über den Schatz. So, hoppla, da ist ja was. Die Perlensucher sind schon lange auf der Suche. Und die finden auch was. Jede Menge Perlen. Die werden immer wieder fündig. Tolle Begegnungen, feierliche, spirituelle Momente. Erfolgserlebnisse, vielleicht esoterische Erlebnisse, übersinnliche Erfahrungen. Aber hinterher wissen die Perlensucher meistens ziemlich genau, das war es immer noch nicht. Das war nicht das, wonach ich gesucht habe. Jesus sagt zu allen Perlensuchern, wenn du das Himmelreich entdeckt hast, weißt du, dass deine Suche vorbei ist. Dann weißt du, dass du am Ziel bist. Es gibt keine größere und schönere Perle als das. Und wenn du fündig werden willst, sagt Jesus, dann such bei mir. Hier wirst du fündig. Okay. Wir haben gesucht. Wir sind fündig geworden. Was machen wir jetzt? Wie eignen wir uns diesen Schatz an? Wie bekommen wir ihn in die Finger? Wie wird der Schatz Teil unseres Lebens? Ich finde auffällig, dass beide, der Perlensucher und der Schatzgräber, beide alles geben. Die verkaufen alles. Alles, was sie besitzen, wird eingetauscht gegen den Schatz oder gegen die Perle. Der Perlensucher wird wahrscheinlich sogar alle Perlen, die er bisher gefunden hat, wieder verkauft haben müssen, um die eine Perle zu bekommen. Das tat bestimmt weh. War ja eine wahnsinnige Zeit und Energie steckte da ja drinne, was der gesucht hat. Und das ist genau die Herausforderung, die mich stutzig macht. Wie viel darf das eigentlich kosten? Wie viel darf die Begegnung mit Gott kosten? Wie viel darf die Gegenwart Gottes in meinem Leben kosten? Und ehrlich gesagt, ich weiß schon, was mir das kosten wird, und das macht mir auch Angst. Es kostet mich nämlich zum Beispiel meine Routine. Viele meiner Routinen und einige meiner Rituale und sicher auch einige Gewohnheiten und auch einige Bequemlichkeiten. Und auch die eine oder andere Sicherheit, immer wieder mal. Halt all die Dinge, die es mir helfen, mich in meinem Leben einzurichten und es mir einigermaßen bequem zu machen. Und stattdessen vertraue ich mich der Wirklichkeit Gottes an, wenn ich sie denn haben will. Und das ist ziemlich unsicher, weil ich nicht weiß, wo das endet. Und ich vertraue mich diesem Jesus an. Ich setze alles auf die Begegnung mit ihm. Und da frage ich mich schon, ob das nicht möglicherweise zu teuer ist. Will ich das wirklich alles hergeben? Ist es das wert? Jesus sagt mit diesen Bildern, ja, das ist es wert. In jedem Fall. Warum? Weil sich das Reich Gottes, weil die neue Wirklichkeit Gottes sich unaufhaltsam ausbreitet. Und weil es Gerechtigkeit wirklich gibt. Und weil die Barmherzigkeit eines Tages wirklich siegen wird. Und weil dein Leben im Kontext des Reiches Gottes wirklich sinnvoll ist. Und du einen Platz hast. Und weil Gottes Wirklichkeit einfach größer ist als unsere Wirklichkeit. Und weil sich die Dinge eines Tages ändern werden. Es lohnt sich, sagt Jesus. Und es ist zum Greifen da. Wir können heute schon dabei sein. Lass uns mit beiden Händen zupacken. Amen. Ich spreche gleich ein abschließendes Gebet. Und dann kommt die Band wieder nach vorne und dann haben wir einige Lieder mehr, die wir gemeinsam singen. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, wenn du es gerne möchtest, vorne in den Altarraum zu kommen und mit Menschen zu beten, die da stehen, die extra dafür stehen, dass mit dir gebetet werden kann. Und vielleicht können wir es ja darauf ankommen lassen. Vielleicht kannst du es ja darauf ankommen lassen, dass du dich an Gott wendest, ganz direkt im Gebet und sagst, hallo, hallo. Du siehst mein Chaos, du siehst den Acker, in dem ich gerade wühle. Ich suche den Schatz, ich habe ihn noch nicht gefunden, aber hilf mir, komm mir entgegen. Oder was auch immer du für ein Anliegen hast, du kannst es da äußern und wir können dafür beten. Jetzt bete ich noch und dann kommt die Band. Jesus, bitte hilf uns in all dem, was wir erleiden und erdulden, oder manchmal auch nur mit ansehen müssen, dass wir deine Wirklichkeit, deine Gegenwart nicht aus dem Blick verlieren. Es geht so schnell. Und ich bitte dich darum, dass du uns das neu vor Augen malst, welchen Wert das hat und wie kostbar das ist. Ich bitte dich auch, dass du in dieser Gebetszeit, die wir haben, jetzt gegenwärtig bist, dass du uns nahe kommst, dass du uns hilfst, dich zu sehen und dich zu erleben. Amen.